Der Mann, ein ehemaliger Referendar am Kriminalgericht namens Wilhelm Stieber, war nicht zimperlich. Schon während seiner Anfangsjahre im Staatsdienst hatte er sich Folterungen von Häftlingen und Amtsmissbrauch vorwerfen lassen müssen. Auch der König selbst bewegte sich außerhalb der Legalität. Nach der Verfassung, die er dem Land 2,5 Jahre zuvor selbst verordnet hatte, hätte er den Ministerrat über seine Aktivitäten unterrichten müssen, teilte aber keineswegs alles mit, was in seinem Namen unternommen wurde. Der Prozess, der den 11 Angeklagten gemacht wurde, war alles andere als fair. Man hielt sie weit über 1 Jahr in Einzelhaft. Gespräche mit ihren Anwälten wurden behindert oder verboten, und selbst mit ihren Ehefrauen durften sie nur unter Aufsicht sprechen. Marx versuchte sich von London aus als Rechtsberater, doch die preußische Polizei konnte viele seiner Briefe abfangen. Dennoch entwickelte sich das Gerichtsverfahren nicht im Sinne des Königs. Ziemlich bald wurde klar, dass der angeblich so gefährliche Bund ein verlorenes, zerstrittenes Häuflein war, von dem nie eine ernstzunehmende Gefahr für den Staat ausgegangen war. Doch dann legte Wilhelm Stieber angebliche Protokolle der Sitzungen des Bundes vor, mit denen er konkrete, umstürzlerische Pläne von Marx und seinen Männern belegen wollte. Es handelte sich um plumpe Fälschungen. Und sowohl Marx als auch Willich entfalteten in London hektische Aktivitäten, um den Verteidigern in Köln Beweise zu liefern, die den Betrug Stiebers nachwiesen. Tatsächlich betrachtete das Gericht die Protokolle als so fragwürdig, dass es sie nicht verwenden wollte. Und Engels glaubte bereits, die Verhandlung werde nicht mit der Verurteilung der Kölner, sondern mit der Arretierung des Herrn Stieber wegen Meineid enden. Doch die Geschworenen sprachen nur 4 der Angeklagten frei. Für die übrigen 7 verhängten die Richter Festungshaft zwischen 3 und 6 Jahren. Nach der Urteilsverkündung kam es in Köln zu Tumulten und wütenden Protesten. Die Unrechtmäßigkeit des Verfahrens war zu offensichtlich geworden. Trotz aller Manipulationen hatte der König sein Ziel, dem Volk eine machtvolle Kommunistenverschwörung zu präsentieren, nicht erreicht. Für Marx aber wurde klar, dass ihm inzwischen nahezu keine Anhänger mehr blieben und Preußen im Kampf gegen ihn auch vor ungesetzlichen Mitteln nicht zurückschreckte. Seine Ernüchterung war groß und er handelte konsequent. Er löste den Bund der Kommunisten auf und zog sich für die nächsten Jahre aus dem politischen Leben zurück. Er machte sich keine Illusionen mehr über ein rasches Wiederaufleben der Kämpfe auf dem Kontinent und gestand sich ein, wie machtlos die Revolutionäre und ihre politischen Organisationen im Exil geworden waren. Mit diesem Abschied von der Politik wurde es einsam um ihn. Langjährige Gefolgsleute wie Wilhelm Wolff und Karl Pfänder oder der junge Wilhelm Liebknecht gehörten zu den wenigen Aktivisten, die er noch traf. Dazu kam die brieflich fortgesetzte Freundschaft mit Engels. Mehr blieb ihm nicht. In dieser Abkapselung lag auch etwas vom Marxschen Trotz. Er hatte die Nase voll von den kleinlichen Intrigen, dem Machtgerangel und der Selbstzerfleischung des Emigrantenmilieus.